Woran genau denkt ihr bei dem Namen Maler Svenja Liebig? Denkt ihr zuerst an rechtsextreme Hetze oder vielleicht Verschwörungserzählungen oder queerfeindliche Provokationen? Zuletzt wurde der Name vor allem im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht diskutiert. Denn nachdem sie im Juli 2023 zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, ließ sie ihren Geschlechtseintrag in weiblich ändern. Manche sehen darin den Versuch, das Selbstbestimmungsrecht gezielt zu provozieren oder sich zum Beispiel Vorteile im Strafvollzug zu verschaffen. So oder so ist an diesem Fall eine Debatte entstanden, die weit über die einzelne Person hinausgeht. Aber was sagt so ein extrem aufgeladener Einzelfall eigentlich wirklich aus? Über das Gesetz, über Geschlecht und auch über die Fragen, die wir als Gesellschaft daran knüpfen. Darüber sprechen wir jetzt. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Billig und Gerecht. Ich bin Susanne Gössel und ich bin hier mit
Matthias Braun und wir heißen euch herzlich willkommen und freuen uns heute eine Folge zum dritten Geschlecht und der Frage nach Selbstbestimmung zu haben.
Recht, aber kurz erklärt.
Also, die Rechtslage ist seit Ende 2024 relativ überschaubar und einfach. Man kann sich beim Standesamt anmelden, muss dann 3 Monate warten, das ist eine sogenannte Überlegungsfrist. Und nach diesen 3 Monaten muss man vor dem zuständigen Standesbeamten oder der Standesbeamtin eine Erklärung abgeben, welches Geschlecht man zukünftig führen möchte, welchen personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag. Genau genommen, es wird immer von Geschlecht gesprochen, aber es geht nur um den personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag. Und man muss mit dieser Erklärung versichern, dass dieser neue Geschlechtseintrag mit der eigenen Geschlechtsidentität bestmöglich übereinstimmt und man sich der Tragweite der Entscheidung bewusst ist. Damit verbunden muss man dann zugleich eine Erklärung abgeben, in welche Richtung man seinen Vornamen ändern möchte. Sollte der bisherige Vorname eindeutig dem alten Geschlecht zugeordnet werden und das neue Geschlecht damit nicht mehr passen. Also ausgenommen sind neutrale Vornamen wie irgendwie Toni, Kai, Eike etc., die können einfach bleiben, aber wenn man jetzt, wie ich, Susanne heißt, das ist ein eindeutig weiblicher Vorname, dann muss man sich in einen eindeutig männlichen Vornamen ändern, wenn man zum Mann gewechselt wurde. Bei diversen Personen ist das so ein bisschen umstritten, da ist zum Beispiel, besteht die Möglichkeit, dass man eine männlich-weiblich-Kombination gibt, also ich könnte mich jetzt Susanne Matthias nennen, beispielsweise.
Mhm. Und noch eine Rückfrage dazu, wenn das okay ist. Also ist das in irgendeiner Art und Weise dann auch abhängig von der Geschlechtsangleichung, also ob man die macht oder nicht?
Nein, ganz ne? Wichtig, genau. Gut, dass du darauf zurückkommst. Es ist gerade nicht mehr notwendig. Es gab früher aus den 80er Jahren das sogenannte Transsexuellengesetz, was inzwischen politisch von den Begrifflichkeiten schon ganz böse ist. Da war es ursprünglich erforderlich, dass man verschiedene körperliche Eingriffe vornimmt, insbesondere eine Transformation verbunden mit einer Sterilisation etc. Und diese Regelungen sind dann Stück für Stück vom Bundesverfassungsgericht als unverhältnismäßig für verfassungswidrig erklärt worden. Was damals erforderlich war, und das ist jetzt gerade weggefallen, war, dass wenn man von männlich zu weiblich wechseln wollte, dass man zwei Gutachten vorlegen musste, die bescheinigten, dass man seit mindestens 2 Jahren dem anderen Geschlecht zugehörig lebt und dass auch nicht absehbar ist, dass das in Zukunft sich ändert. Wenn man demgegenüber nicht binär war, musste man eine ärztliche Bescheinigung über dieses Nicht-Binäre vorlegen, musste also bestimmte körperliche Merkmale nachweisen. Und das SBGG hat mit dieser Unterscheidung aufgehört, hat gesagt, es kommt nur noch, und das entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, es kommt nur noch auf die persönliche Geschlechtsidentität an. Und diese Geschlechtsidentität soll halt weder durch besondere Gutachten noch durch irgendwelche medizinischen Nachweise nachgewiesen werden, sondern allein durch die Erklärung der betroffenen Person.
Der Paragraph des Tages.
Unser Paragraph des Tages ist heute tatsächlich mal ein Paragraph. Nämlich Paragraph 2 des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, kurz SBGG. Ich fasse ihn etwas zusammen, weil er relativ lang ist, aber da steht in Absatz 1 drin, dass jede Person, deren Geschlechtsidentität von ihrem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister abweicht, gegenüber dem Standesamt erklären kann, dass diese Angaben geändert werden soll durch die anderen Angaben, die es gibt. Und dann wird in Paragraph 2, in Absatz 2 von Paragraph 2 festgestellt, dass diese beiden Erklärungen, die ich eben erwähnt habe, abzugeben sind, nämlich die Versicherung, dass der gewählte Geschlechtseintrag oder die Streichung des Geschlechtseintrags der Geschlechtsidentität am besten entspricht und die Person sich der Tragweite durch die Erklärung und der damit bewirkten Folgen bewusst ist. Und dann noch Absatz 3, Absatz 4 schenken wir uns, mit der Erklärung nach Absatz 1 sind die Vornamen zielbestimmend, die die Person künftig führen will und die dem gewählten Geschlechtseintrag entsprechen.
Billigen wir das?
Susanne, ich habe erstmal eine ganz andere Frage. Warum?
Jetzt bin ich gespannt.
Warum sagt ihr solche Sachen immer so kompliziert? Also muss man diesen Paragraphen so kompliziert formulieren oder ist das vielleicht sogar ein Teil des Problems, dass wenn wir...
Jetzt wird es hier ganz grundlegend,
naja,
ne? Ganz unbilligend.
Ganz unwillig. Also ich frage mich immer, also so wie du das jetzt dargestellt hast, versteht es ja.
Ja.
Jeder. So. Warum sagt man das nicht einfach so?
Gut, das wird jetzt wirklich ganz grundlegend. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass es eben, also dass Jura zum Teil bestimmte Begriffe mit ganz bestimmten Bedeutungen schon konnotiert hat und das dann quasi so eine Art Formel ist, so ähnlich wie in der Mathematik, dass für Juristinnen und Juristen eindeutig klar ist, was gemeint ist und damit keine Zweifel über die Auslegung entstehen sollen. Wenn man jetzt plötzlich umgangssprachliche Begriffe verwenden würde, würde das Unsicherheit schaffen auf juristischer Ebene. Aber ich stimme dir zu, ich fand es auch gerade, als ich mir den Paragraph angesehen habe, sehr schwierig, ihn so umzuwandeln, dass ich ihn nicht komplett neu formulieren musste, aber er trotzdem verständlich war.
Okay, das hast du natürlich großartig gemacht, aber so habe ich es auf jeden Fall besser verstanden.
Vielleicht war es gut, dass ich es vorher einmal erklärt habe. Ne?
Ja, genau. Ich würde gerne so zwei Probleme mal ansprechen. Oder ich weiß nicht, wie du jetzt über dieses Thema denkst, aber wenn wir jetzt auch an diesen Fall denken, den wir ja eingangs gehört haben.
Ne? Maler Svenja Liebig.
Genau, noch. Ne? Genau. Mal gucken, wie es demnächst dann ist. Dann gibt es ja, und das macht auch irgendwie dieser Paragraph, finde ich, irgendwie deutlich. Es gibt so zwei Fragen. Zum einen, woran machen wir eigentlich Geschlecht fest? Also mal etwas klapsig formuliert, ist Geschlecht einfach ein Gefühl oder einfach eine, da steht dann Identität. Ja, das ist jetzt irgendwie in vielen philosophischen, in vielen theologischen, in vielen ethischen Debatten eine große Frage. Was ist denn das? Ja, also was meinen wir damit, wenn wir von Identität sprechen? Aber das koppelt man ab von einer irgendwie biologischen Natur, dass man irgendwie sagt, naja, also wenn die und die Geschlechtsmerkmale da sind, dann ist dieses Geschlecht, sondern das kann man zu einem gewissen Grad zumindest selber wählen.
Ja, also Wahl ist vielleicht das falsche Wort. So, das Verständnis dahinter ist, dass wir bestimmte Geschlechtsidentitäten haben. Die können sich auch wechseln. Also das ist, glaube ich, in der Forschung umstritten, aber ich meine, der aktuelle Stand ist, dass es da auch so Fluiditäten gibt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt morgens aufwache und sage, heute will ich eine männliche Geschlechtsidentität haben und morgen will ich eine weibliche haben, sondern es ist schon etwas, was tief aus uns herauskommt. Und natürlich spielen körperliche Eigenschaften häufig eine Rolle, also die Genitalien, der Körperbau, die Hormone etc., auch die sexuelle Orientierung gegebenenfalls, also verschiedenste Aspekte, aber eben das Mentale, das Psychische auch. Und es ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, dass man das Biologische und das Psychologische nicht voneinander trennen kann, sondern dass die sehr stark ineinander übergehen. Und weil eben niemand wirklich in, wie auch immer man es nennt, das Gehirn, das Herz, die Seele hineingucken kann, um die eigene Identität einer Person zu bestimmen, hat der Gesetzgeber beim SBGG festgelegt, das muss die Person selber bestimmen. Wir wollen nicht, wie das vorher der Fall war, dass fremde Leute, die dann möglicherweise feindselig gegenüber der Idee eingestellt sind, dass es verschiedene Geschlechtsidentitäten geben kann, dass die am Ende die Endentscheidung treffen. Und dann stattdessen soll nur die Erklärung der Person im Mittelpunkt stehen, weil sie die Person ist, die ihre Geschlechtsidentität wirklich bestimmen kann.
Und jetzt, wenn wir bei dem Punkt nochmal bleiben, also das hat mir letztens jemand aus der Intensivmedizin, der Kinderintensivmedizin erzählt, als wir da uns unterhalten haben, unter anderem über diese Frage der Zuweisung von Geschlecht bei Neugeborenen. Und dann, es war mir so vorher gar nicht klar, also das Geschlecht muss ja in dem Moment dann bestimmt werden. Also,
ja.
Ne, also das heißt, da
es muss in die Geburtsurkunde eingetragen werden.
Erstmal trägt das ja jemand anderes für einen ein.
Ja, ja.
Also es gibt ja irgendwie immer noch diesen Fremden oder die andere Person, die das für eine Person dann festlegt.
Genau, das war tatsächlich auch der Ausgangspunkt, warum die ganze Debatte in Deutschland ins Rollen gekommen ist. Früher war es so, dass dann eben die Hebammen oder die begleitenden Ärzte oder wer auch immer bei der Geburt dabei war, sich die Genitalien angeschaut haben und nach Geschlechtsmerkmalen gesucht haben und dann eben gesagt haben, ist ein Mädchen, ist ein Junge, kennen wir ja auch aus Filmen oder so. Und wenn es dann Unklarheiten gab, weil nämlich die Klitoris verhältnismäßig lang war oder der Penis verhältnismäßig kurz, also das ist ja das, was man bei Geburt sieht, wenn überhaupt, dann wurde teilweise ein Zentimetermaß angelegt.
Genau, ja.
Und dann gab es eben das Problem, dass es dann so einen Graubereich gab, der nicht richtig passte. Und da war damals medizinischer Standard, so vor 20, 25 Jahren zu sagen, wir passen das Geschlecht an, was typischerweise bedeutet, weil wegmachen leichter ist als hinmachen, dass man eine Operation den Eltern nahegelegt hat, des Kindes hinsichtlich eines weiblichen Geschlechts. Und das hat dann zu ganz großen Problemen geführt, insbesondere wenn sich dann später, insbesondere während der Pubertät herausgestellt hat, dass das Kind wohl eigentlich tendenziell eher männlich gewesen wäre oder eben auch zwischen beidem, was eben auch völlig biologisch normal sein kann. Und das dann häufig sehr große Identitätsprobleme und auch physische Probleme herbeigeführt hat. Und deswegen wurde 2013 eingeführt, dass der Geburtseintrag, der Geschlechtseintrag bei Geburt offen gelassen werden kann, wenn eben solche Unklarheiten bestehen. Mhm. Und das hat die ganze Debatte ins Rollen gebracht, weil dann nicht-binäre Personen gesagt haben, es ist aber diskriminierend, wenn Männer und Frauen einen positiven Geschlechtseintrag haben, wir aber nicht. Mhm. Obwohl unser Geschlecht dem eben entspricht. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihnen Recht gegeben und hat gesagt, stimmt, aus der Geschlechtsidentität und dem Diskriminierungsverbot folgt, dass wir hier positiven dritten Eintrag haben müssen. Und dann hat der Gesetzgeber diese Regelung eingeführt, die ich eben kurz angerissen habe, dass man eine medizinische Bescheinigung vorlegen musste. Da war ich schon damals der Meinung, dass das nicht dem entsprach, was das Verfassungsgericht gesagt hat, weil das eben gesagt hat, Geschlechtsidentität ist das, was das Geschlecht bestimmt, nicht die biologischen Merkmale. Mhm. Und der Gesetzgeber hat dann aber, bevor das zum Bundesverfassungsgericht zur Entscheidungsreife kam, da war was anhängig, durch das SBGG beseitigt dieses Problem.
Genau, aber das heißt, das sind ja erstmal zwei Punkte. Nämlich zum einen gibt es mehr als zwei Geschlechter. Und da ist die Antwort erstmal ja, es gibt so etwas wie ein drittes Geschlecht. Und da finde ich irgendwie schon auch das nochmal wichtig, sich klarzumachen, dass das eben am Anfang nicht so eindeutig ist. Ja, also das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwas sich jemand ausgedacht hat. Sondern nee, genau. Einfach in dieser Zuordnung junge Mädchen
genau.
Also einfach zum Beispiel, entlang ne, der Geschlechtsmerkmale klar wurde, da gibt es eine irgendwie dazwischen und dieses benennen wir dann, ja, und dem geben wir sozusagen einen eigenen Namen, auch einen eigenen Rechtsstand damit ja irgendwie, ne?
Genau, und nur um das kurz nochmal etwas klarer zu machen, also die Person, die beim Bundesverfassungsgericht geklagt hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, die hatte nur ein X-Chromosom, die hatte kein zweites X und auch kein zweites Y-Chromosom und konnte damit aber auch ein hervorragendes Leben führen, also es war nicht so, dass das irgendwie eigentlich ein medizinischer Notfall oder so war. Aber dadurch hatte sie eben Eigenschaften, die man nicht eindeutig kategorisch männlich-weiblich zuordnen konnte. Und sie fühlte sich eben auch nicht kategorisch männlich oder weiblich. Und das führte eben dazu, dass sie sagte, ich bin nicht binär, ich will nicht binär sein. Und ich möchte, dass das rechtlich anerkannt wird. Aber um das nochmal zu sagen, es liegt nicht daran, dass die irgendwie einer Modeerscheinung gefolgt ist oder so, sondern es war tatsächlich so, sie hatte nur ein X-Chromosom. Und solche Fälle sind gar nicht so selten, wie man annehmen könnte.
Genau, und das hat erstmal. Also jetzt, das hört sich sehr technisch an, aber sozusagen, wenn wir schon sagen, Geschlecht, es wird am Anfang irgendwie auch zugewiesen, ja, dann entstand da einfach ein Beurteilungsproblem, dass jetzt irgendwie klar war, was sollen wir denn hier machen? Und auch daraus, ne, irgendwie kam halt dann diese Entwicklung zu dem dritten Geschlecht. Und das andere ist aber, und der Fall Liebig macht ja das irgendwie deutlich, das verkoppelt sich oft, aber eigentlich ist ja eine andere Frage, kann man das dann wechseln? Also, ne, also das wurde mir ja zugetragen, da gibt es jetzt irgendwie drei Beschreibungskategorien und jetzt die Frage, kann ich das irgendwie wechseln? So, und jetzt, man kann das jetzt ja so sagen, dass dieser Fall Liebig irgendwie deutlich macht oder diesen Vorwurf irgendwie artikuliert, sagen, naja, aber also wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder einfach so ändern kann, wie man halt irgendwie möchte? Und deswegen habe ich das am Anfang mit diesem Gefühl gesagt, weil das ja oft der Vorwurf ist nach dem Motto, naja, also jetzt gibt es ja irgendwie keine klare Unterscheidung mehr, irgendwie jeder fühlt sich jetzt mal so oder mal so. Ja, dann zeige ich euch doch mal, dass das irgendwie in Anführungsstrichen dazu führt, dass hier unsere Ordnungen, unsere Regeln irgendwie durcheinander geraten. Also, und da steckt ja irgendwie eine doch auch tiefer liegende Frage irgendwie hinter. Also, wo oder brauchen wir dann Bewertungs- und Beurteilungskriterien? Weil wir sagen, Geschlecht ist so wichtig, dass wir das irgendwie vom Recht, dass wir das aber auch politisch irgendwie regulieren wollen. Oder könnte man dann auch irgendwie in Anführungsstrichen entspannter bleiben und sagen, ja, also das ist dann einfach erstmal eine zutiefst persönliche Entscheidung, wie eine Person sich dann auch selber zu dieser bereits getroffenen Zuteilung verhalten möchte.
Ja.
Aber weder müssen wir sie politisch in ihrer Identität noch von ihrer Person her darauf reduzieren, sondern wenn das jemand wechselt, dann wechselt die Person das halt eben. Und das passiert ja auch in den wenigsten Fällen jetzt einfach mal ad hoc, sondern das sind ja oft längere Prozesse, die da irgendwie hinterstehen.
Ja, und also es ist ja, das SBGG ist ja nicht so ganz ohne Konsequenzen. Das habe ich eben jetzt nicht gesagt. Man muss danach ein Jahr warten, ehe man es nochmal wechseln darf. Also mindestens ein Jahr muss man unter dieser anderen Geschlechtsidentität personenstandsrechtlich leben. Und man hat natürlich gegebenenfalls bestimmte bürokratische Hürden. weil der Name gegebenenfalls geändert wurde und dann in Dokumenten auch Folgeänderungen sind. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass man mal schief angeschaut wird. Und wenn man Kinder kriegt zum Beispiel, kann das komplizierter sein, wie dann die Elternzuordnung ist und so. Das sind verschiedene Folgeprobleme dann gekoppelt. Also es kann dann so ein bisschen komplizierter im Leben werden. Man sollte es aber auch nicht zu hoch hängen, denke ich immer wieder, weil es eben nur um das personenstandsrechtliche Geschlecht geht. Niemand hindert mich daran, allen meinen Freunden zu sagen, ich möchte ab morgen Matthias genannt werden. Und wenn die mich Matthias nennen, ist das genauso, wie wenn ich sagen würde, mein offizieller Name ist jetzt in Matthias geändert worden. Das hängt halt vom Goodwill der anderen Seiten ab. Und ich könnte mir die Haare kurz schneiden und Hormone nehmen, die vielleicht einen Bartwuchs irgendwie ins Laufen bringen. Ich könnte mein Erscheinungsbild auch so ändern. Das machen ja auch manche Leute. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die ich auch kenne, die sich als Transgender bezeichnen würden, die aber jetzt nicht offiziell den Personenstandsregister geändert haben.
Mhm. Das heißt, die ja auch mit gewissen Normen und Erwartungen und Stereotypen einfach spielen, wo man erstmal sagt,
ja, genau.
Also, das ist jetzt erstmal kein rechtliches Problem, ja. Und das ist.
Genau, so wie ich mich ja auch von einem Tag auf den anderen einfach komplett immer jeden Tag rot oder schwarz anziehen kann oder kurze Röcke, lange Röcke. Das ist ja alles, ist ja meiner Freiheit, wie ich mich kleide, wie ich mir die Haare mache, etc., wie ich mich nennen lasse.
Ja. Zum Namen gleich vielleicht. Ich habe nur noch eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Vielleicht ist die einfach aber auch zu groß gedacht. Aber was, da würde mich einfach interessieren, wie du das siehst, weil wir diskutieren jetzt ja gerade und wir nehmen das jetzt auf. Da ist schon auch der Fall Colin Fernandes irgendwie macht gerade die Runde und wir diskutieren zum einen über dieses ganze Thema virtuelle, digitale Gewalt, aber wir reden ja auch über die Frage, sind Täter an ein bestimmtes Geschlecht oder an eine bestimmte Geschlechtszuschreibung irgendwie gekoppelt? Gibt es Täterstrukturen, Machtstrukturen, Machtmissbrauchsstrukturen, die an Geschlecht gekoppelt sind? Und diese Frage hängt ja irgendwie auch an diesem Punkt, inwiefern kann man sein Geschlecht eigentlich ändern? Also ich glaube, eine oft unausgesprochene Sorge ist ja auch, und das ist interessanterweise auch in vielen feministischen Debatten dann auf einmal der Punkt, naja, also können Männer sich jetzt gewissermaßen auch aus einer Verantwortung rausnehmen, indem sie dann das Geschlecht wechseln? Ja, oder auch andersrum, sozusagen kommt was in auch der Möglichkeit Kritik an bestimmten Machtstrukturen, Kritik an bestimmten politischen Strukturen, Kritik an bestimmten Vorstellungen, Identitätskonzeptionen zu äußern, hängt das nicht irgendwie daran, dass wir eine gewisse Verlässlichkeit in der Zuschreibung von Geschlecht brauchen? Das ist auf einer ganz anderen Ebene als auf der des Individuums zu sagen, inwiefern kann ein Individuum als ein Akt der Selbstbestimmung sein Geschlecht ändern? Mhm. Aber gesellschaftlich stellt sich natürlich auch die Frage, wie oft kann man das denn ändern, ohne gleichzeitig die Machtkritik und auch nötige Veränderungen in einer Gesellschaft entlang dieser Unterscheidungen von Geschlechtern überhaupt adressieren zu können. Ist das einfach ein völlig bekloppter Gedanke? Das kann ja auch sein. Oder ist das irgendwie ein Punkt? Und ich habe das Gefühl, bei dem Liebig-Fall spielt das unterschwellig auch eine Rolle.
Ja, also bei ihm ging es ja darum, er wollte dann ja auch den Punkt machen, dass er dann in ein Frauengefängnis kommt, statt in ein Männergefängnis. Wobei man da einfach auch sagen muss, dass die Gefängniszuweisung nicht zwangsläufig vom Geschlechtseintrag abhängen muss. Genauso wenig wie die Zuweisung, ich darf eine Damentoilette nutzen oder nicht. Oder ich darf ein Frauenhaus aufsuchen oder nicht. Das sind einfach Entscheidungen, die jeweils individuell getroffen werden. Landesrechtlich zum Beispiel bezogen auf die Gefängnisse.
Genau, aber da geht es ja schon auch darum, zu sagen, ein Damengefängnis hat ja auch den Gedanken, das soll ein Schutzraum für eine bestimmte Gruppe sein.
Genau, aber Schutzraum bedeutet ja auch, genau wie Frauenhäuser, dass Leute, die, egal ob männlich, weiblich, divers, nicht binär, Leute, die anderen Leuten Gewalt zufügen, dass die nirgendwo rein dürfen. Also es ist ja nicht so, dass Frauenhäuser die Türe öffnen und bei jeder eintretenden Person sagen, zeig mir deine Geburtsurkunde und wenn du Frau bist, darfst du rein, sondern es wird ja natürlich geguckt, ist das eine Gefahr für die Insassin oder nicht. Mhm. Und so ist es bei Gefängnissen auch oder so sollte es jedenfalls sein. Man sollte nicht schematisch auf das personenstandsrechtliche Geschlecht achten, sondern darauf, was steht eigentlich dahinter, warum müssen bestimmte Schutzräume geschaffen werden und für wen, gegen wen. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, was du gerade sagtest mit der Kritik und Macht, ob wir nicht versuchen sollten, darüber hinwegzukommen.
Okay.
Über genau diese Kategorien und gerade diese Möglichkeit, dass bestimmte Gruppen eher Kritik äußern dürfen als andere. Und dass da das SBGG gerade durch diese Großzügigkeit auch helfen kann, dass wir eben nicht mehr an solchen Kategorien kleben, die möglicherweise sowieso nie richtig gepasst haben, sondern immer nur pauschalisierend waren, sondern dass wir dadurch eben gerade aufzeigen können, dass diese Kategorien nicht so voneinander abgegrenzt werden sollten, sondern dass wir alle zusammen auf die gleichen Ziele hinarbeiten sollten.
Ja, schon, aber das Argument, also ich bleibe da nochmal ganz kurz, ja, und die Juristin wird da wahrscheinlich jetzt sagen, das ist irgendwie nicht mein Beritt, weil wir wollen eigentlich irgendwie über die konkretere Norm sprechen, aber einfach mal laut nachgedacht, ja, also wenn man jetzt Wir haben ja wichtige Themen wie zum Beispiel Gleichstellung. Ja, und wir wissen, da gibt es einfach Unterschiede und auch Diskriminierung entlang der Unterscheidung von Geschlecht. Mhm. Also Frauen verdienen oft weniger als Männer. In Care-Arbeit sozusagen sind oft mehr Frauen als zum Beispiel Männer. Jetzt nehmen wir einfach mal ein fiktives Beispiel. Und so wird ja oft, glaube ich, argumentiert, dass man sagt, naja, jetzt nehmen wir uns eine Firma, in der die Männer doppelt so viel in gleicher Position verdienen wie die Frauen. Und sozusagen der CEO ist ein Mann. Und jetzt überlegen die sich einfach, ach, wir ändern jetzt einfach unseren Namen oder unser Geschlecht einfach auch in ein weibliches. Und dann ist das Problem ja weg, weil dann sozusagen verdienen ja einfach, dann ist die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Gehältern ja nicht mehr entlang der Kategorie von Geschlecht.
Ja,
es und gab so wird ja oft argumentiert, dass man dann sagt, ah ja, ja, aber wenn du das einfach ändern kannst und das gleichzeitig aber so eine wichtige, auch politische Kategorie ist, dann verlieren wir irgendwie eine klare Ordnung, dann verlieren wir irgendwie eine klare Regel, wo wir sagen, okay, da muss ich aber jetzt auch in einer Gesellschaft hier oder da etwas verändern.
Ja, also es gibt Erkenntnisse aus anderen Rechtsordnungen, die schon länger diese geschlechtsidentitätsbezogene Geschlechtsbestimmung haben. Und da, also solche Fälle gibt es eigentlich nicht. Es gibt auch in Deutschland, mir fällt gerade ein Fall ein, von einem Mann, der kurz bevor es gehaltsmäßig oder karrieremäßig darum ging, die nächste Stufe zu erreichen und dann es eine Regelung gab, dass Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt werden, kurz vor der Auswahlentscheidung das Geschlecht änderte. Und da ist jetzt die Frage, ist das missbräuchlich und sollte dann der Geschlechtseintrag nicht wirklich geändert werden oder rückgängig gemacht werden können? Und das ist natürlich was im Fall Liebig auch im Raum steht. Kann man das Ganze missbrauchen und sollte das Recht dann auf diese Missbrauchsmöglichkeiten anders reagieren? Aber grundsätzlich zeigen Statistiken, es ist nicht so, dass jetzt flächendeckend alle Männer zu Frauen werden, weil sie die Benefits als Frau haben wollen. Ich habe tatsächlich schon mit einer Person gesprochen, die die Möglichkeit gehabt hätte und die mir gesagt hat, naja, ich möchte mein Geschlecht nicht in eins ändern, das statistisch immer diskriminiert wird. Mhm. Also es kann sogar Argumente dagegen geben. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass Gender Pay Gap zum Beispiel, das entsteht ja nicht, weil die Leute ins Personenstandsregister schauen und sagen, da steht eine Frau, also diskriminiere ich jetzt mal. Mhm. Sondern es kommt auf die Wahrnehmung der Person an. Das heißt, wenn du mehr verdienst als ich, dann liegt das wahrscheinlich nicht an deinem Geschlechtseintrag, den wahrscheinlich weder der Rektor noch der Kanzler noch sonst irgendjemand an dieser Uni Bonn je gesehen hat, sondern daran, dass du männlich auftrittst und daher wie ein Mann wahrgenommen wirst und dann bestimmte gesellschaftliche Mechanismen angehen, die möglicherweise dann zu diesem Gender Pay Gap führen, was bei den Unternehmen parallel wäre. Also es käme auf das sozial wahrgenommene Geschlecht an. Da könnte ich mir allerdings vorstellen, wenn jetzt alle Männer plötzlich anfingen, sich weiblich zu kleiden, weiblich zu verhalten, und auch sonst die ganzen Geschlechtsattribute in weiblich zu ändern, dass das einen Einfluss haben könnte. Aber es kommt nicht auf den Geschlechtseintrag an, sondern eben auf die soziale Wahrnehmung. Das ist mir nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen. Mhm. Der Geschlechtseintrag ist halt längst nicht so relevant, wie in der Debatte immer dargestellt wird, sondern es kommt viel stärker auf die soziale Wahrnehmung einer Person an.
Mhm. Und was sind da so die Marker oder kann man das sagen, woran das hängt, ob man jetzt sozial männlich oder weiblich wahrgenommen wird?
Also es wird typischerweise die Stimme, ob männlich oder weiblich, da wird relativ viel dran festgemacht. Ich glaube, die Körpergröße ist bei Männern im Schnitt auch größer. Der Körperbau selbstverständlich, der Kleidungsstil, verschiedene Dinge. Ich habe auch den Eindruck, Männer mit langen Haaren werden in bestimmten Berufszweigen als weniger seriös wahrgenommen, was auch eine gesellschaftliche Prägung ist, aber möglicherweise auch auf so ein bestimmtes Männerbild zurückzuführen ist, wo dann eher so militärische Kürze als kompetent und seriös wahrgenommen wird. Also es sind so ganz viele Sachen, da kann man wahrscheinlich ganz tief gesellschaftlich graben, um auf die Ursprünge zu kommen. Aber es geht eher um das äußere Wahrnehmen und äußere Attribute.
Und das ist ja auch in unterschiedlichen Kulturen anders,
genau, das auch und also, Zeiten auch.
Ja, genau. Wenn wir vielleicht noch den Bogen zu dem Namen.
Ich wollte gerne noch eine Sache ergänzen, nämlich Missbrauchsmöglichkeiten. Das SBGG sieht keine Missbrauchsmöglichkeiten vor. Es gibt allerdings in der Gesetzesbegründung zum SBGG einen Passus, eine kurze Passage, die sagt, grundsätzlich soll der Standesbeamte gerade nicht nachforschen, ob tatsächlich die Geschlechtsidentität dem entspricht, was die Person sagt. Allerdings kann er oder sie in offensichtlichen Missbrauchsfällen die Eintragung verweigern. Und daraus wird auch rückausgeschlossen, dass damit bei offensichtlichen Missbrauchsfällen der Geschlechtseintrag sich damit nicht wandelt. Das heißt, er ist korrigierbar später, falls er falsch, dann wirklich falsch erfasst wurde. In anderen Ländern ist das anders und ich hatte letztens eine ganz lange Diskussion mit einem Kollegen aus Spanien. In Spanien ist es nämlich so, dass auch eine selbstbestimmte Geschlechtsänderung möglich ist, da der Standesbeamte oder die Standesbeamtin aber konkret nachfragen muss, wenn Zweifel bestehen. Und das darf der Standesbeamte, die Standesbeamtin hier nicht.
Mhm. Also ich nehme jetzt so zwei Dinge aus unseren Überlegungen mit. Zum einen, das eine sind die Geschlechtsmerkmale, Und vielleicht auch dann die andere Frage, die Wahrnehmung, die soziale Wahrnehmung von Geschlecht. Und das andere, das fand ich, hast du sehr schön gesagt, es passiert nicht leichtfertig. Also es gibt jetzt kaum Evidenz, kaum empirische Daten, die irgendwie zeigen, dass Menschen einfach mal mutwillig das Geschlecht aus Spaß irgendwie in Anführungsstrichen oder aus irgendwie einer Laune heraus irgendwie wechseln, sondern das ist meistens ein Akt, in dem eine Identität sich irgendwie artikuliert und den längeren Vorlauf hat und die auch eine bestimmte Lebensform, eine bestimmte Art zu leben dann einfach auch gekoppelt ist.
Und genau, es gibt ganz wenige Fälle, auch im Ausland, wo es dann wirklich eher um ein politisches Statement geht. So wie der Fall Liebig, der ja auch als politisches Statement wahrgenommen werden kann.
Ja, und jetzt war ja sozusagen, das ist ja die zweite Ebene, ne? Irgendwie an dem Fall Liebig, die Frage mit dem Namen. Und die hängt ja irgendwie auch an dieser, also man kann sagen, naja, was eigentlich damit gezeigt werden soll, ist ja irgendwie, dass man irgendwie es nicht gut findet, dass man sein Geschlecht überhaupt irgendwie wechseln kann. Jetzt sucht man sich einen möglichst absurden Namen, um zu zeigen, dass das halt irgendwie, irgendwie nicht koscher ist oder irgendwie moralisch irgendwie fragwürdig oder gar rechtlich irgendwie problematisch. Also das ist so die eine Ebene, die zieht so ein bisschen auf diesen Missbrauchsfall. Das andere ist aber natürlich auch eine interessante Frage, wenn man sich diesen Fall Liebig anschaut, wie sehr muss man oder sollte man eigentlich auf solche offensichtlichen Provokationen eingehen? Und was sagt das eigentlich auch über eine Gesellschaft aus, dass man eigentlich über jedes Stöckchen springt, was einem einer hinhält? Ne? Also man kann sagen, also ja gut, wenn die Person jetzt meint, Anne Frank heißen zu müssen.
Oder Nina Hagen, die andere Nina berühmte männlich-weiblich Kombination, die ich finden konnte.
Vielleicht das auch nochmal, weil man ja seinen Vornamen, also man kann Doppelnamen, aber man ändert den Vornamen.
Und kann dann eben die männlich-weiblich Kombination nennen.
Genau,
und er hat dann natürlich, oder sie, diese Kombination Anne Frank genommen, um eben nochmal besonders zu provozieren.
Das ist jetzt unsere Interpretation natürlich dann auch. Ne?
Ja, aber, genau, ganz richtig.
Aber deswegen, das finde ich eigentlich die spannendere Frage. Also weil, also ich meine, dass offensichtlich irgendwie es Leute gibt, die mit dem Wechsel des Geschlechts irgendwie Probleme haben, ja, da kann man jetzt irgendwie, ich glaube, das kann man einfach zur Kenntnis nehmen, ohne dass das jetzt irgendwie eine große, spannende Debatte irgendwie ist. Das kann man ja vielleicht auch so stehen lassen. Und das andere ist aber, warum, und das ist ja auch dann irgendwie eine Frage, und die zeigt ja auch irgendwie, dass Recht an der Stelle einfach nicht einfach irgendwie neutral ist, ja, sondern dass da ja auch bestimmte Wertvorstellungen ausgehandelt werden, in der Art und Weise, wie wir Recht setzen, aber auch sprechen. Die Frage, warum provoziert uns das eigentlich so? Und auch in unserem Vorgespräch, also hoffe ich darf das sagen, hast du ja auch erstmal gesagt, boah, jetzt nennt er sich auch noch Anne Frank. Ja, und das zeigt doch irgendwie, dass da irgendwie was im Argen ist.
Stimmt, ich bin inzwischen so ein bisschen runtergekommen. aber Anne Frank ist natürlich auch einfach ein sehr emotionales Thema.
Absolut, klar.
Aber andererseits bin ich beim Geschlechtseintrag eigentlich relativ entspannt, weil ich eben ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, der Geschlechtseintrag ist deutlich weniger relevant für unser soziales Leben, als es suggeriert wird. Es hat keinen Einfluss darauf, wie wir mit unseren Freunden umgehen, wie wir im Rechtsverkehr auftreten, wie wir unser Erscheinungsbild ist, und es hat auch keinen Einfluss darauf, ob wir ein Gender Pay Gap verringern können oder nicht. Es kann eben so in Randbereichen Einfluss haben, wie gesagt, bei diesen Karrierefragen. Wenn tatsächlich Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt werden sollen, im Kriegsfall müssen nur Männer dienen. Da gibt es aber im SBGG eine Auffangregelung, die das quasi verhindert, dass dann alle kurz vorher ihr Geschlecht ändern können. Aber grundsätzlich handelt es sich eben doch nur um so einen Eintrag in einem Register, das von den wenigsten Menschen gesehen wird, aus dem eine Geburtsurkunde gezogen wird, die inzwischen auch ohne Geschlechtseintrag erlassen werden kann. Also wo gar nicht, diese Information wird gar nicht so publik, es sei denn, man will sie selber publik machen. Sie wird in ganz wenigen Bereichen dann überhaupt relevant. Ich erinnere mich, Geburtsurkunden braucht man, wenn man irgendwie Kinder bei der Schule anmeldet oder sonstige Dinge macht. Aber da ist es ja auch nicht so, dass die dann veröffentlicht werden, sondern die werden zur Akte genommen in Kopie. Und wahrscheinlich schaut niemand auf den Geschlechtseintrag, es sei denn, es geht jetzt um irgendwelche ganz speziellen Sachen, aber da wird es auch nicht publik gemacht. Deswegen glaube ich, ist diese ganze Aufregung ein bisschen übertrieben. Und umgekehrt sollte ein Rechtssystem eben auch sagen können, naja, dann haben wir halt so ein paar Leute, die einen Geschlechtseintrag haben, der nicht mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmt. So what? Gab es ja früher auch. Als es noch kein drittes Geschlecht gab, gab es auch eine ganze Reihe von Leuten, bei denen die Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlechtseintrag übereingestimmt hat.
Oder wenn man in Literatur schaut, aber auch in zum Beispiel heilige Texte, also da gibt es ja ganz viele Beschreibungen und Auseinandersetzungen mit diesem Phänomen. Ja?
Ja.
Also dann kann man sagen, ja, das haben die sich alle irgendwie ausgedacht, aber wahrscheinlicher ist ja, dass das irgendwie
auch
auf eine soziale Realität irgendwie rekurriert. Ja.
Und ich habe eher die Hoffnung, wenn wir uns da so ein bisschen zurücklehnen und sagen, wir sind da entspannt, und inzwischen glaube ich, das sollten wir beim Namen auch sein, dann nehmen wir dem Ganzen das Provokationspotenzial und damit nehmen wir dem Ganzen aber auch die Relevanz. dann wird der Geschlechtseintrag eben nur ein Ding in den Akten, mit dem ganz wenig weitere Konsequenzen verbunden sind. Und diese Konsequenzen sollte man auch nicht zu hoch hängen. Und alles andere ist eben eine soziale Diskussion, die wir führen sollten, aber die wir nicht an diesem Eintrag im Personenstandsregister festmachen sollten.
Genau, und der Vorteil wäre dann, dass man das von Identitätsfragen löst, ne? Also dass man sagt, also wir reden über Rollen, wir reden über soziale Verhaltensweisen, wir reden über
wie Leute wahrgenommen werden.
Oder wie Leute wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden wollen. Mhm. Wir führen aber nicht die ganze Zeit dabei stellvertretende Identitätsdebatten. Ich glaube, das wäre schon ein großer Gewinn. Und jetzt nochmal ganz konkret, also ich meine, man kann natürlich sagen, ja, das ist und es bleibt ja auch problematisch, wenn ein Name wie Anne Frank und jetzt auf die konkrete historische Person bezogen, in irgendeiner Art und Weise missbraucht wird oder wenn dieser Name in ein komisches Licht gerückt wird, dann ist das natürlich für eine Gesellschaft ein Problem. Also für eine Erinnerungskultur ist das ja ein Problem, wenn man jetzt einfach sagt, nein, wir versuchen jetzt einfach oder wir erinnern gar nicht mehr, was da eigentlich wirklich hintersteckt, welche Gräueltaten da auch mit verbunden sind, welche schwierigen Ideologien dazu geführt haben, dass überhaupt solche Akte passieren. Und andererseits kann man natürlich sagen, naja, es gibt jetzt ja nicht nur eine Anne Frank, sondern es gibt ja diesen Namen ganz, ganz oft. Und bei so offensichtlichen Provokationen kann man vielleicht sagen, naja gut, wenn die Person meint, so heißen zu wollen, na, dann...
Dann geben wir ihr doch nicht die Aufregung, die sie haben will.
Ja, manchmal denke ich mir das wirklich. Und dann ist es, hört sich so einfach an. Aber ich glaube, dass das eine enorme Errungenschaft von einer, ja auch von demokratischen Gesellschaften wäre, an der Stelle nicht die Empörungsspirale dann einfach auch noch selber mit zu bedienen und damit ja auch am Ende eigentlich einer wichtigen Sache zu schaden, ja, weil es geht am Ende um die Achtung und den Respekt eines jeden menschlichen Lebens in seiner jeweiligen Lebensform. Und das sollte nicht in der Frage, wie wir bestimmte Entscheidungen oder auch unser Zusammenleben organisieren oder welche Lebensform wir wie anerkennen, sollten wir das nicht aus dem Blick verlieren, ja, dass am Ende das immer noch zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich gleichzeitig sagen kann, es gibt männlich dominierte Gewalt, es braucht Schutzräume nur für Frauen und gleichzeitig sagen kann, ja, eine Person kann aus guten Gründen oder aus einem wichtigen und für sie existenziellen Gefühl heraus ihr Geschlecht ändern, ihren Geschlechtseintrag ändern, vielleicht auch ihren Namen ändern. Und beides kann nebeneinander funktionieren. Und das ist gerade die Leistung von einem Rechtssystem, aber auch die Leistung von demokratischen Gesellschaften, dass sie das aushalten können und dass sie diese Differenzierung ja auch bringen können. Ne?
Und dass sie eben den Leuten, die Schutz bedürfen, auch wirklich diese Schutzräume gibt und dann es nicht formal dran festmacht, wie jetzt gegenüber den Personen, die wirklich, wirklich Angreifer sind und es dann nicht formal dran festmacht, welcher Geschlechtseintrag besteht, sondern guckt, was ist denn, wer ist der Aggressor, wer ist die Aggressorin, unabhängig vom Geschlechtseintrag.
Ja. Und auch das ist, glaube ich, ein Ablenkungsmanöver. Jetzt sagen, auch jetzt in dem Fall, weil ich ihn gerade angesprochen habe, natürlich gibt es da jetzt einen Verdachtsmoment gegen eine männliche Person. Aber das eigentliche Problem ist ja, was da an Taten passiert. Mhm. Und das.
Und darauf sollten wir uns konzentrieren, nicht
das zu verhindern, ja. Und das sozusagen in Zukunft und auch Gesellschaften so weiterzuentwickeln, Rechtssysteme so weiterzuentwickeln, dass wir das verhindern, dass überhaupt diese Erfahrung von Gewalt gemacht wird, dass diese Erfahrung Missbrauch gemacht wird. Mhm. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Mhm. Und ja, das wäre, glaube ich, einen wirklichen Schritt weiter, wenn wir das nicht gegen bestimmte Minderheiten oder bestimmte Identitätskonstruktionen setzen, die ihren Namen ändern oder die ihren Geschlechtseintrag ändern wollen.
Und die auch einfach mal in Frieden mit ihrer Identität leben wollen. Ne? Das muss man auch einfach mal sagen.
Ja, total.
Also ich weiß, ich habe damals, als das dritte Geschlecht eingeführt wurde, so Telefoninterviews gemacht, so pseudo-empirisch gearbeitet. Mhm. Und da habe ich mit einer Person geredet und die hat gesagt, ich bin da hingegangen, habe meine Erklärung abgegeben und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich so akzeptiert gefühlt, wie ich wirklich bin. Und ich konnte ihrer Stimme anhören, wie wichtig ihr das war. Und die war nicht mehr jung, die Person. Und da habe ich gedacht, mein Gott, warum setzen wir Hürden für solche Personen, dieses kleine bisschen Respekt von anderen zu kriegen, was niemandem etwas kostet. Mhm. Also da sollten wir eher großzügig sein und versuchen, den Leuten zu helfen.
Die Argumentarena.
Ja, und es wird Zeit für die Argumentarena.
Ja.
Und heute ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Wie wollen wir es denn am besten machen? Was wäre die Frage, zu der wir nochmal argumentieren wollen?
Also die Frage ist, ob über die Rechtslage hinaus jetzt eine konkrete Missbrauchskontrolle bei den Standesämtern eingeführt werden soll, wie es das zum Beispiel in Spanien gibt. Also wenn die Standesbeamten, Standesbeamtinnen Zweifel daran haben, aus irgendeinem Grund, kann auch ein Bauchgefühl sein, dass die Erklärung zur Geschlechtsidentität und zum Namen gar nicht der wahren Identität entspricht, dass sie dann nachforschen können und gegebenenfalls die Eintragung verweigern können, wenn sie zum Ergebnis kommen, hier liegt ein Missbrauchsfall vor.
Okay, können aber nicht müssen, ne? Also
doch schon in der Richtung, dass wenn es Anhaltspunkte gibt, dass dann eine Nachforschungspflicht besteht.
Okay, also zur Frage ist, gibt es eine Nachforschungspflicht für Standesbeamtinnen und Standesamt? Soll es die in Zukunft geben?
Nachprüfen zu müssen, ob das tatsächlich eine ernsthafte Erklärung ist, die darauf beruht, dass die Geschlechtsidentität und der aktuelle Geschlechtseintrag voneinander abweichen.
Okay. Im Moment ist es aber ja so, nur noch mal, damit wir da nicht aneinander vorbei diskutieren, im Moment ist es so, dass nur wenn ich selber sage, also ich mache mich irgendwie lustig oder lächerlich, nur dann würde man überhaupt prüfen können.
Also das weiß man nicht genau. In der Gesetzesbegründung steht drin, dass der Standesbeamte nicht kontrollieren darf, ob die Erklärung ernsthaft gemeint ist. Es sei denn, es liegen Fälle von offensichtlichem Missbrauch vor. Und offensichtlicher Missbrauch lässt sich eigentlich nur so konstruieren, dass die Person reinkommt und sagt, ha, 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 ich gebe jetzt eine Erklärung ab, die ich gar nicht ernst meine. Also quasi mit dem Reinkommen deutlich wird, dass das nicht ernst gemeint ist.
Okay. Und wenn ich jetzt Anne Frank vorschlage, ist das schon offensichtlicher Missbrauch oder ist das noch kein offensichtlicher Missbrauch?
Das wäre eine der großen Fragen. Man würde sagen, wahrscheinlich ist es noch kein offensichtlicher Missbrauch, denn könnte auch Gründe geben, warum man genau diese beiden Namen möchte.
Okay.
Aber ist eine gute Frage. Also das wäre auch so, das ist eine der Dinge, die aktuell unklar sind.
Mhm.
Genauso wie bei Svenja Liebig auch unklar ist, ob jemand, der sich vorher offensichtlich in der Presse über Transpersonen, die existieren, nicht lustig gemacht hat, ob da schon offensichtlicher Missbrauch vorliegt.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns ziehen, oder?
Und ich habe ein Plus. Das heißt, ich muss mich für die Einführung der Missbrauchskontrolle in stärkerem Umfang als aktuell aussprechen.
In stärkerem? Das ist aber schon ein guter Versuch, dich rauszureden, oder?
Nein, also ich meine, jetzt gibt es ja diese offensichtliche Missbrauch als Ausschlussgrund, aber nichts darüber hinaus. Und das wird relativ oder sehr stark restriktiv in der Literatur gelesen, sehr zurückhaltend. Ja. Weil es eben gerade Hintergrund des Gesetzes ist, dass solche Kontrollen nicht stattfinden sollen. Und ich würde mich jetzt dafür aussprechen, dass sie stattfinden
überhaupt
sollen.
Gibt. Also dass es in Zukunft Kontrollpflichten des Standesbeamten, der Standesbeamtin gibt, ob ein
Missbrauch
vorliegt.
Bei den Erklärungsmöglichkeiten des Selbstbestimmungsgesetzes vorliegt.
Mhm.
Okay, also ich spreche mich dafür aus, dass der Gesetzgeber eine solche Missbrauchskontrollpflicht einführen sollte bei den Standesbeamten, wenn Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Erklärung bestehen. Ähnlich wie das zum Beispiel im spanischen Recht vorgesehen ist. Denn wir haben ja das SBGG eingeführt, um den Menschen, die tatsächlich in einem Geschlecht erfasst sind, das nicht ihrer Geschlechtsidentität entspricht, die Möglichkeit zu geben, ihr Geschlecht entsprechend auch personenstandsrechtlich erfassen zu lassen. Das bedeutet wiederum, dass wir ihnen auch den Respekt entgegenbringen wollen, dass wir sie ernst nehmen. Wenn wir aber jetzt zulassen, dass andere Leute diese Möglichkeit nutzen, um sich gerade über diese Leute lustig zu machen und das Gesetz zu missbrauchen und diese gesamte Möglichkeit quasi in den Schmutz zu ziehen, dann entziehen wir den Respekt, den wir mit der Gesetzgebung ausgesprochen haben. Und das führt dazu, dass wir wirklich darauf achten sollten, dass nur Leute die Erklärung abgeben, die das ernst meinen. Und dann kommt noch so ein allgemeiner Grundsatz dazu, dass das Gesetz immer in der Lage sein sollte, sich selbst zu verteidigen und gegen Missbrauch seiner Regelungen vorgehen zu können. Und deswegen sollte der Standesbeamte, der ja auch als Vertreter des Staates dann da sitzt, oder die Standesbeamtin in der Lage sein, Hinweisen auf Missbrauch nachzugehen und im Zweifel diesen Missbrauch eindämmen zu können.
Okay, also ich hab drei Punkte dazu. Mein erstes Argument wäre, dass mir nicht klar ist, wie man das ernsthaft prüfen will, ohne dass es einfach eine enorme Prüfaufgabe für entsprechende Behörden oder auch dann entsprechende Personen wird. Denn wenn es so offensichtlich ist, dass eine Person sagt, ich möchte hier missbräuchlich einen Namen machen, ich mache mich irgendwie lustig oder wie auch immer, dann könnte man ja auch schon jetzt Gründe finden, warum man da einen Missbrauch vermutet. In den meisten Fällen wird es aber ja viel diffiziler sein und man hat vielleicht gar nicht so offensichtliche Anhaltspunkte, sondern müsste jetzt überlegen, was sind denn eigentlich Bewertungsmaßstäbe, um das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Und ich glaube, das wird schwierig, das auch nur in irgendeiner Art und Weise zu begründen, warum man da jetzt von einem offensichtlichen Missbrauch ausgeht. Mein zweiter Punkt ist, ich glaube, dass es der Sache selber gar nicht unbedingt dient, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja eigentlich, die Logik wäre ja, wir haben jetzt einige wenige Fälle oder vielleicht auch Menschen, die sich darüber empören, die vermuten und die durchaus sehr laut sind in der Debatte, dass es sich hier um irgendeine Art von falsch verstandener Identitätspolitik oder wie auch immer irgendwie handelt. Oder dass es eigentlich irgendeine linkswoge Sache sei oder welche Gründe auch immer dafür oder dagegen sprechen mögen. Und eigentlich würdest du den Leuten ja, wenn du ja sagst, wir prüfen erstmal oder wir setzen den Vektor so, dass wir sagen, wir prüfen jetzt erstmal, ob denn auch wirklich hier kein Missbrauch vorliegt, ja, dann geben wir, meine ich, diesen Stimmen viel zu viel Raum und eigentlich noch mehr Gewicht, als wir eigentlich es dem doch sehr berechtigten Anliegen über seinen Körper und auch seine eigenen Belange entsprechend selber bestimmen zu dürfen. Und ich glaube, das wäre einfach eine Verkehrung dessen, was eigentlich individuell und eine persönliche Entscheidung ist und einer gesellschaftlichen Debatte über soziale Normen von Geschlechtlichkeit, sozialen Normen eines erwünschten Namens und so weiter und so fort. Also das wäre mein zweiter Punkt. Und mein dritter Punkt ist an der Stelle, dass ich glaube, dass am Ende es auch eine falsche Erwartung weckt. Weil was ich so wahrnehme, auch in den aktuellen Debatten, ist, dass dadurch irgendeine Art von Sicherheit gäbe. Aber die Debatte, und ich finde, das hat auch unsere Überlegung heute gezeigt, liegt ja eigentlich auf einer anderen Ebene. Sie liegt nämlich eben auf dieser Ebene, wer wollen wir als Gesellschaft sein und wie wollen wir auch mit unterschiedlichen Ansprüchen, Ideen, Entwicklungen, Erfahrungen eigentlich umgehen. Ich glaube, dass das einfach am Ende eine Debatte ist, die wir nicht dadurch befriedet bekommen, dass wir immer rigoroser vorgehen gegen die Stimmen, die vielleicht dagegen sind, sondern eigentlich nur, indem wir in Anführungsstrichen abrüsten und an der Stelle klar machen, dass es sich hier um eine individuelle Entscheidung unterschiedlicher Personen handelt und wir es zulassen, dass gewisse Provokationen, die dann vielleicht kommen, einfach da sind, dass man die auch aushalten kann in diesem Prozess, aber wir deswegen jetzt nicht einen kompletten Regulationsprozess neu aufsetzen.
Ja, ganz vielen Dank. Ich möchte nur noch ganz kurz den Punkt machen, dass die Argumente-Arena nicht bedeutet, dass wir unsere eigenen Meinungen vertreten, sondern wir wirklich auslosen, wer pro oder kontra eine bestimmte Meinung ist, ohne dass das unsere persönliche Meinung reflektiert. Ganz vielen Dank fürs Zuhören.
Das war's schon wieder. Wenn ihr noch Punkte habt, schreibt ihr immer gerne in die Kommentare. Und für heute.
Tschüss.
Tschüss.